Hallo Lorenz.
Grüß dich, Kevin.
Bei mir ist heute wieder Internetlegende Lorenz Meyer.
Ist mir
live zugeschaltet aus dem Sommer.
Ehre und Freude zugleich. Ich habe vorhin von dir eine Nachricht bekommen. Ich war unterwegs, lieber Kevin. Mhm. Und die Nachricht, die mir da so reingesprochen wurde, ich hatte halt AirPods drin und ging draußen lang. Und dann
was beim Joggen?
Sie haben eine Nachricht von Gavin. Und dann wurde die vorgelesen. Fuila. Genau, also der liebe Gavin hatte mir ein Dokument geschickt und hatte voila dazu vermerkt irgendwie. Fuila. Aber es ist Fuila, genau.
Ist das nicht diese Düsseldorfer Punkband, die Fuilas?
Die Fuilawischer, genau. Ja, also Gavin, grüß dich, Gavin.
Ja, vielen lieben Dank. Übrigens, heute ist die Meldung, die nichts mit uns zu tun hat, aber wo ich gerade Düsseldorfer Punkband sage. Ich bin heute, also am gestrigen Dienstag, wenn ihr das hier hört, aufgewacht mit der Meldung, dass Campino eine Gastprofessur bekommt.
Oh, so. Feier, wofür das? Für Lutschbonbons?
Nein, der Toten Hosensänger, nicht der Bonbonmann.
Als weiß ich, verdammt nochmal. Was für eine Demütigung. Ja, toll. Ja, also daran, das ist jedenfalls... Macht jedenfalls, ist doch hoffnungsauslösend.
Ich hatte auch mal einen Herzschlag. Das wollte ich damit sagen.
Genau. Vielleicht geht auch noch mal eine Professur.
Würdest du es machen? Würdest du so eine Gastprofessur machen?
Jederzeit, ja. In Hochstapeln bin ich ganz groß. Ich hab's ja geschafft, mich in diesen Podcast hier rein zu hoch zu stapeln.
Das merkt ja keiner. Das geht mir ja ganz genauso.
So, komm. Ja, was steht denn heute auf dem Zettel?
Also ich muss kurz mit dem Housekeeping anfangen, weil ich, der Hochstapeln ist das Stichwort. Wir haben ja in der Folge am Montag mit Dennis, die Älteren werden sich an Dennis auch erinnern, über eine Meldung gesprochen, dass man beim norwegischen Rundfunk nur noch kommentieren kann, wenn man den Artikel gelesen hat. Eine Meldung, über die wir uns sehr gefreut haben. Leider muss man dazu sagen, die war nicht ganz taufrisch, sondern die ist vom 3. März 2017.
Na, immerhin besser als vom 1. April des letzten Jahres.
Das hat SolarCH im Haken dran Discord gehousekeept. Wenn ihr das auch sehen wollt und wenn ihr solche Meldungen früher mitbekommen wollt als andere, könnt ihr das alles tun im Haken dran Discord-Chat. Da kostet gar nichts, macht aber sehr viel Spaß und wir gehen auf jeden Fall stramm auf die 1000 Leute zu. Da. Also wir sind weit über 700.
Wow.
Ja, ist echt krass. Könnt ihr euch anmelden auf hakendran.org.
Ist vollkommen kostenlos und wie wir es nennen, die Schattenredaktion.
Die Schattenredaktion, genau. Es ist kostenlos, aber nicht umsonst. Und wenn ihr euch denkt, nur das alles nichts für mich, ich bleibe lieber auf den bisher bekannten Kanälen, dann ist es kein Problem, weil Benny Windolf hat mir bei, ich glaube Mastodon war es, also im Fediverse geschrieben. Wir haben darüber gesprochen, dass Google die People's Card einstellt. Eine Karte, die einem angezeigt wird, wenn man nach einer Person sucht. Und Benny Windolf hat offenbar zu Recht geschrieben, dass ich zum Beispiel keine People's Card habe oder Dennis auch nicht, sondern wir haben ein Knowledge Panel. Ich bin nicht so ganz sicher, wo der Unterschied zwischen Knowledge Panel und People's Card ist, aber das Knowledge Panel bleibt wohl erhalten bei Google.
Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich glaube, ich habe sowas nicht. Deswegen bin ich dagegen. Okay. Aber für euch freut es mich.
Danke. Aber wir steigen heute ein mit TikTok und wir steigen auch mit einer Meldung ein, die uns die letzten Tage und auch die nächsten Tage weiterhin beschäftigen wird. Es geht um das möglicherweise drohende, naja, TikTok-Verbot ist, glaube ich, fast zu verkürzt gesagt, aber zumindest das Verbot von dem TikTok, wie wir es jetzt gerade kennen, in den USA. Und du hast mir einen Text geschickt und hast offenbar Emotionen zu diesem Thema.
Ja, genau. Das ist ja eine interessante Wende eingetreten. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, was Dennis und du in der letzten Ausgabe berichtet hattet, nämlich diese interessante Wende von unserem Ex-Präsidenten Donald Trump. Also nicht von unserem, Gott sei Dank, sondern von dem Präsidenten der USA. Ihr wisst schon, was ich meine. Also der war ja noch, also der war ja zu seiner Präsidentschaftszeit noch erklärter Gegner von TikTok. Also im August 2020, also vor 4 Jahren, hat er ja noch mit dem regiert, womit er am liebsten regiert hat, nämlich womit amerikanische Präsidenten gerne rumhantieren, mit diesen Executive Orders, die man mal so eben rausballern kann als Präsident. Und da hat er nämlich die Transaktionen zwischen US-Bürgern und ByteDance, das ist ja das Mutterunternehmen von TikTok, die hat er da verboten. So einfach so handstreichartig. Und dann das hätte bedeutet, dass es effektiv hätte es dann ein App-Verbot gegeben. Und das ist dann aber durch die amerikanischen Gerichte gestoppt worden. Und ja, und nun waren alle sehr überrascht, als Trump jetzt auf einmal TikTok verteidigt hat und auf Truth Social, also seiner X-Variante, die er sich selber hat programmieren lassen, da hat er denn ja noch mit so einer abfälligen Bezeichnung für Mark Zuckerberg, den hat er irgendwie Zuckerschmack, irgendwie Zuckerschmuck irgendwie genannt. Das ist irgendwie ein seltsamer Typ. Ja, jedenfalls hat er gesagt, ja, also er ist dagegen, weil das würde dem Zuckerschmack ja nur noch mehr Geschäft zuführen. Und ja, und nun stellt sich raus, ja, warum hat er sich denn eigentlich so schnell gedreht und gewendet? Ja, und siehe da, er hat sich kurz vorher mit einem amerikanischen Investor getroffen und der hat den schönen Namen Jeff Jess und der hat, was für ein Zufall, einen 15-prozentigen Anteil an ByteDance. Und der nächste Zufall, er ist der größte Spender im US-Wahlzyklus, im aktuellen Wahlkampfgeschehen 2024. Und der dritte Zufall, der hat bisher 34 Millionen US-Dollar an republikanische Gruppen und Kampagnen rausgeballert. Und den Berichten von Politico zufolge droht der Jazz jetzt damit, die Spenden an republikanische Abgeordnete, die das Gesetzesvorhaben, also dieses Verbotsvorhaben unterstützen, einzustellen. Und das hat nun einige zu der Vermutung veranlasst, dass Trumps plötzliche TikTok-Verteidigung womöglich aus finanziellen Gründen erfolgte.
Ja, das ist in der Tat, also das ist eine hochbrisante Recherche von Politico und das finde ich, also finde ich super interessant, vielen Dank. Das wäre mir sonst untergegangen tatsächlich. Und das finde ich super interessant, weil wir ja noch gemutmaßt haben, ob dieser Rückzug Trumps gegen diesen einhelligen, gegen diese einhellige Meinung, TikTok müsse verboten werden, dass er sich sozusagen dagegen ausspricht, weil er ja einer von denen wäre, die davon profitieren könnten, wenn TikTok weiterhin besteht, weil TikTok eben so eine solche radikalisierten Äußerungen im Zweifel eher begünstigt als eine ausgewogene und tiefgehende Berichterstattung. Ja. Aber dass es eben hier dann tatsächlich einfach auch nur um Geld geht und um die am Ende Lobbyarbeit, wenn man so möchte, ja, das ist natürlich ja extrem bitter. Und umso gespannter bin ich jetzt eigentlich, wenn es dann zu einer Abstimmung im Repräsentantenhaus kommt, wie die dann am Ende aussieht und ob es dazu kommen wird, dass sich Republikanerinnen und Republikaner von ihrer eigentlichen Zusage, dafür zu stimmen, für diesen Beschluss zu stimmen, abrücken werden, weil du dann ganz genau weißt, dass da irgendwo der Kollege Jazz eben seine Finger im Spiel haben könnte.
Ja, und ich kann da wirklich nur jedem mal Mut machen. Guckt euch mal in der englischen Wikipedia diesen Jeff Jess an. Das ist ein und seine politischen Aktivitäten. Also der sitzt seit 4 Jahren in diesem rechtslibertären Cato-Institut. Der hat schon 2015, hat er schon ein paar Millionen an so ein super PAC gespendet. Da sollte Rand Paul Präsident werden. Ein ganz merkwürdiger Typ. Und 2018 hat er also an diesen Club for Growth gespendet, 2020 nochmal 20 Millionen hinterhergeschoben. Also der hat eine Agenda seit Jahren. Und es gibt so eine Organisation ProPublica und die haben vor 2 Jahren schon geschrieben, der hat es geschafft, mit diesem Geld, was er da in diese Kampagnen schüttet, hat er es geschafft, haben sie zusammengerechnet, Steuern in Höhe von 1 Milliarde zu vermeiden. Also das Ganze rechnet sich.
Ja, und das ist leider, muss man auch mal dazu sagen, ja eine Geschichte, die im amerikanischen politischen System keine Ausnahme darstellt, solche Geschichten. Gerade, du hast gerade die Super-PACs erwähnt, die komplette der Geschichte der Super-PACs ist sehr gut erklärt in der Get Me Roger Stone Dokumentation über einen der Wahlkampfmanager hinter Donald Trump.
Ja, fantastisch, kann ich auch nur empfehlen. Ja. Und nebenbei auch noch super unterhaltsam.
Und diese Super-PACs wurden eben gegründet, weil die Parteien selber nur einen gewissen Betrag an Wahlkampfmitteln zur Verfügung stellen dürfen. Aber die Super-PACs als 100%ige Tochterunternehmen, unabhängige Unternehmen, dürfen eben viel, viel mehr zahlen und sorgen dann dafür, dass es eben eine unglaublich hohe Menge an Geldern gibt, die eben im Wahlkampf dann fließt, obwohl die Parteien das eben als Spende nicht annehmen dürften und auch eben nicht ausgeben könnten.
Ja, wunderbar zusammengefasst. Was ich noch habe, für dich eine technische Frage. Oh, wenn das jetzt, wenn das jetzt durchgehen würde, also meinetwegen, die verbieten das. Wie soll denn das bitte gehen? Also ich kann das ja verstehen, dass man jetzt sagen würde, meinetwegen, wir zwangsverpflichten jetzt mal Google und Apple, die App aus den Stores rauszuschmeißen. Aber was macht man denn mit den bisherigen Installationen?
Naja,
wie wollen die denn da ins Netz eingreifen? Viel Spaß dabei.
Das ist alles gar nicht so einfach, ehrlicherweise, weil es gab damals ja schon mal Flappy Bird, das war eine App von einem Entwickler, die super gehypt wurde, ein Spiel, und extrem viele Leute haben das sehr viel gespielt in sehr kurzer Zeit, deswegen wurde es sehr erfolgreich, und ihm wurde der Druck zu groß und hat die App selber aus den Stores rausgenommen daraufhin. Und was dann passiert ist, ist irre. Die iPhones, auf denen Flappy Bird installiert waren, sind für $3,000, $4,000, $5,000 plötzlich über die eBay-Theke gegangen. Einfach weil die Leute diese Telefone haben wollten. Jetzt ist TikTok auf 170 Millionen Geräten installiert und nicht auf 30. Aber trotzdem, das ist eine interessante Frage. Vor allem, wenn du das weiterspinnst. Also erstmal kommt es ja nicht so ohne weiteres zu diesem Verbot, sondern es gäbe ja die Möglichkeit, dass amerikanische Unternehmerinnen und Unternehmer das kaufen. Für einen horrenden Betrag. Und im Laufe dieses Kaufes würde daraus ein amerikanisches Unternehmen, und damit würde TikTok nicht mehr gegen dieses Gesetz verstoßen. Also das wäre ja immerhin eine, das ist die realistischere Variante. Also es gibt eben dieses Gesetz, in dem es darum geht, eben den Schutz der AmerikanerInnen vor ausländischer Kontrolle. So ungefähr ist der Titel dieses Gesetzes. Und in dem Moment, wo TikTok amerikanisch würde es nicht mehr in diesen Gesetzesentwurf fallen.
Spieler soll sich ja irgendwie was vorbehalten haben, auch ein Zustimmungsrecht, ne? Was sie neulich noch irgendwie, also neulich heißt vor längerer Zeit, sich haben eintragen lassen, ne? Für genau so einen Fall, glaube ich.
Ja, das ist alles nicht so ganz unkompliziert, ne? Weil mal angenommen, es würde eben nicht dazu kommen, dass es jemanden gäbe, der es bezahlt, dann würde TikTok in der Tat in den USA verboten werden. Aber wie das technisch aussieht, ist völlig unklar, denn wir können ja nicht davon reden, dass plötzlich in Amerika Einfluss auf das freie Internet genommen wird. Also wird plötzlich verboten, auf TikTok zuzugreifen. Ja. Dann hättest du Verhältnisse, die auch aus den USA bei anderen Ländern sehr, sehr scharf kritisiert wurden. Also das ist alles
absolut
noch nicht so ganz geklärt, technisch gesehen.
Ja. Ist eine spannende Entwicklung.
Also in der Tat.
Gerade auch jetzt noch mit diesen verschiedenen Seitenaspekten.
Ja, und es gibt noch einen weiteren Seitenaspekt. Wir bleiben mal kurz bei TikTok. Denn der amerikanische Geheimdienst, der hat seine jährliche Bedrohungsanalyse veröffentlicht. Das ist ein Text, den sie jedes Jahr veröffentlichen. Und immer wieder gibt es dort gewisse Warnungen, vor denen eben die National Intelligence eben warnt. Es ist der, die leiten sozusagen die 18 US-Geheimdienste gemeinsam, diese National Intelligence. Und die wiederum haben jetzt diese Bedrohungsanalyse veröffentlicht. Und darin steht, dass die chinesische Regierung TikTok genutzt habe, um die letzten US-Wahlen zu beeinflussen. So, also die Formulierung, die da drin steht, ist: TikTok-Konten, die von einem chinesischen Propagandaarm betrieben werden, zielten Berichten zufolge auf Kandidaten beider politischer Parteien während der US-Zwischenwahlen im Jahr 2022 ab. Der Bericht warnt davor, so geht der Text hier weiter, von Axios ist der geschrieben, der Bericht warnt davor, dass Chinas Regierung versuchen könnte, die US-Wahlen 2024 auf einer Ebene zu beeinflussen, um China-Kritiker ins Abseits zu drängen und die gesellschaftlichen Spaltungen in den USA zu vergrößern. Das heißt, auch dieser Bericht kommt jetzt vermutlich nicht ganz zufällig genau zu diesem Zeitpunkt, dass eben die Geheimdienste offenbar, muss man dazu sagen, wir wissen das natürlich nicht, Hinweise darauf haben, dass TikTok auch von der chinesischen Regierung aus bewusst genutzt wurde, um auf die US-Wahlen Einfluss zu nehmen. Das können wir natürlich nicht prüfen. Wir kennen nichts davon, aber wir müssen das jetzt mal so hinnehmen. Und man muss auch dazu sagen, dass genau diese Sorge, wie groß ist eigentlich Chinas Einfluss auf TikTok, dass diese Sorge ja schon seit Jahren da ist, eigentlich seitdem wir über TikTok sprechen, also wir alle. TikTok selber übrigens, das muss man, glaube ich, der Vollständigkeit halber auch mal dazu sehen, widersprechen diesem Bericht natürlich und sagen selber, wir gehen regelmäßig gegen betrügerisches Verhalten einschließlich verdeckter Beeinflussungsnetzwerke auf der ganzen Welt vor und haben diese bereits transparent öffentlich gemeldet. So, also sie sagen auch, TikTok hat unsere Plattform bei mehr als 150 Fällen weltweit geschützt und arbeitet weiterhin mit Wahlkommissionen, Experten und Faktenprüfern zusammen, um unsere Community in diesem historischen Wahljahr zu schützen.
Ja, also ich kann die Bedenken ja auch irgendwie verstehen, das ploppt ja immer mal wieder auf, aber ehrlich gesagt, hätte ich da so ein bisschen mehr irgendwie den rauchenden Colt, würde ich denn da doch sehen. Also einfach nur so ein bisschen Geraune und ein bisschen Konjunktiv. Sie könnten versuchen, auf irgendeiner Ebene zu beeinflussen. Also ja, wie unscharf kann man sein? Also könnte versuchen zu beeinflussen. Meine Güte, Trump hat selber versucht zu beeinflussen. Also wenn man an diese ganzen gekauften Facebook-Werbekampagnen denkt, der Vergangenheit, meine Güte, dann müssten sie sich selber erstmal dicht machen. Also ja, da würde ich gerne mal was Gerichtsbelastbares sehen dann auch.
Ja. Ja, das ist nämlich, also ich finde halt auch, also wir wissen, wie gesagt, wir wissen es nicht, wir müssen da vorsichtig bleiben, aber gerade, wie du schon sagst, Trump, also ob da jetzt Manipulation stattgefunden hat oder einfach nur geschicktes Targeting, auch das bei Trump, we don't know. Was wir aber wissen ist, dass zumindest der Vorwurf der Wahlmanipulation ausgerechnet von Trump auskam, an dem ja gar nichts dran war. Also es gibt da in der Tat sehr viele Aspekte, die man da nicht ganz aus den Augen lassen darf. Und ich habe noch eine letzte Meldung zu TikTok, die irgendwie da auch, ich weiß nicht, ob sie da so richtig reinpasst oder ob sie eher zufällig reinpasst. Und zwar plant TikTok den Start einer neuen App mit dem Namen TikTok Fotos. Und es wurden Hinweise im jetzigen Code von TikTok gefunden, die sozusagen die Möglichkeit bieten, eigene Fotos zu teilen, mit seinen FreundInnen zu teilen und dort eben sozusagen auch die Fotos der FreundInnen zu sehen. Und daneben steht, TikTok Fotos wird bald starten. Wir hoffen, es wird dir dabei helfen, neue Publika aufzubauen oder mehr Menschen zu erreichen. Und das ist natürlich hochinteressant, wenn man das jetzt mal so in das Komplettbild einfügt, dass TikTok als Video-App eine sehr schwierige Situation hat, gleichzeitig offenbar aber eine App an den Start bringt, die Instagram angreift in Instagrams Kerngeschäft, während Instagram mit Instagram Reels eigentlich TikToks Kerngeschäft angreift.
Also, ja, ich meine, ist das nicht
witzig? Knoten, oder?
Ja, erst ahmt Instagram TikTok nach und baut Views ein, nun ahmt TikTok Instagram nach und baut Fotos ein. Man fragt sich, schmeißt doch euer Läden zusammen irgendwie und nennt das Ganze Instatok oder Toktagram oder irgendwie so. Tokstagram.
Das wäre natürlich jetzt, das wäre die große Wende. Also ich glaube, das würde durch kein Kartellamt dieser Welt gehen. Aber stell dir mal vor, Meta würde überlegen, hey, diese 300 Milliarden Dollar, kein Problem.
Ja, genau, wir übernehmen die Hütte.
Ja, das wäre wild. Ich will zu diesen TikTok-Fotos einen Gedanken äußern, weil bei Meta ist das ja auch der Fall. Ständig wurden irgendwelche Apps gestartet. Es gab so schon mal eine App, die Threads hieß zum Beispiel. Es gab unendlich viele Facebook-Unterleger, Ableger-Apps und so. Und die wurden alle immer wieder so relativ schnell wieder eingestellt, weil das immer nur so Nebelkerzen waren. Und TikTok macht das jetzt auch nicht zum ersten Mal. Also es gab vor so anderthalb Jahren oder so gab es mal eine App, die hieß TikTok Now. Und das war ein 1:1 Klon von BeReal. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ehrlich. Also BeReal, ja, aber TikTok Now, weiß ich nicht so genau. Und will sagen, also das würde ich jetzt erstmal nicht überbewerten, dass es diese App bald geben wird. Spannend finde ich aber, dass das Logo ziemlich genau eine Mischung aus dem TikTok-Logo und dem PayPal-Logo ist. Also ich kann euch das jetzt natürlich leider gerade nicht zeigen, obwohl, doch, ich packe es aufs Cover. Wenn ich es nicht vergesse, habt ihr klein in der Ecke auf dem Cover das TikTok-Fotos-Logo. Und dann könnt ihr es jetzt hier auf dem Cover unten links in der Ecke sehen. Also ich finde, da ist das PayPal P schon zu erkennen.
Ja, stimmt. Ja, ich sehe es hier vor mir und stimmt.
So. Ich habe zwei Lesetipps mitgebracht heute. Und auch da, ich bleibe bei meinen Versprechen, die findet ihr beide in den Shownotes. Der eine Lesetipp ist ein Text von sozusagen, also Erin Haki, ich bin großer Fan, ich hoffe ihr alle auch, von Taylor Lawrence. Die hat für die Washington Post einen Text geschrieben, in dem sie die These aufstellt, dass der Begriff Viralität eigentlich seine Wirkung und auch Bedeutung verloren hat. Also sie sagt, in einer Welt, in der 20 Millionen Aufrufe eigentlich Routine sind, hat sich unser Verständnis von Viralität verändert. Und erklärt auch weiter, dass eigentlich, wenn alle eine Million mit allem erreichen können, bei TikTok beispielsweise, dann ist der Begriff Viralität hinfällig. Und ich würde dem gerne viel abgewinnen, weil ich so, sagt man das so, weil ich das Gefühl habe, dass sie damit etwas formuliert, das ich schon länger latent gefühlt habe.
Ja, in Bezug auf TikTok fühlt man das ja auch, ne?
Ja, vor allem auf TikTok, bei YouTube Shorts, Instagram Reels, also ja, all diese Plattformen, ja, bei denen es ja egal ist, wem man folgt, Hauptsache die, ja, Inhalte sind, stimmt, spannend. Ja. Die schieben halt die Views so krass in die Höhe, was dazu führt, dass alle alles schon mal gesehen haben. Es gibt immer noch so TikTok-Hits und Trends, aber eigentlich kann alles immer viral sein. Und das, ja, also was sie nicht ganz zu Ende bringt in dem Text, ihr könnt den trotzdem gerne mal lesen, er ist ja in den Shownotes verlinkt. Was für mich trotzdem unklar bleibt, ist, was die Konsequenz daraus ist. Also brauchen wir einen neuen Begriff oder eine neue Wahrnehmung von Trends, von Hits, von Erfolgen, von Dingen, die gesellschaftlich bekannt sind, weil das, was früher viral war, also so richtig, richtig, richtig viral, das waren so Sachen wie die Mannequin Challenge oder die Ice Bucket Challenge, die kennst du bestimmt auch noch, Lorenz.
Ja.
Ja, ne? Also so Dinge, die jeder und jede kannten, obwohl sie sich eigentlich nur so aus dem Internet irgendwie so den Weg rausgearbeitet haben. Und das Spannende ist aber, dass der Begriff Viralität deswegen vor allem auch nicht mehr passt, weil die Art und Weise, wie Viralität ja früher funktioniert hat, heute ja nicht mehr funktioniert. Also bei Facebook haben so viele Leute einfach weitergeteilt, bis es eine andere Leute erreicht hat. Oder bei Twitter war das auch so. Bei Instagram funktioniert das nur noch so halb so, weil eigentlich alle immer, also ich kann es in der Story teilen, aber trotzdem bin ich eher darauf angewiesen, dass die Plattform aussucht, dass Inhalt vielen Leuten angezeigt wird. Es gibt keine, die organische Viralität, die gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Ja, das stimmt. Und oft ist es halt auch so, ja, das verpufft wie so ein Soufflé, ne? Also ich habe jetzt auch schon so Dinger gesehen, so Shorts, da steht da irgendwie 200.000 Aufrufe und dann guckt man sich das Profil von dem Menschen an und dann hat der, ja, 1000 Freunde oder so.
Ja. Und ich will das gar nicht verteufeln, ne? Das ist, glaube ich, das ist eine eigentlich positive Entwicklung, weil es am Ende uns, also auch mir jetzt die Möglichkeit gäbe, bei TikTok einen Hit zu landen mit einem Video, ja, obwohl ich da wenig Veranlagung geradezu hätte, was so meinen Kanal angeht. Also es ist schon die Fortdenkung von Demokratisierung von Inhalten, aber natürlich in einer Welt, in der nur die wenigsten überhaupt selber Inhalte erstellen.
Genau, das schon mal und natürlich bleibt es immer noch super, super unwahrscheinlich, ne, bei der Masse von Beiträgen, dass denn da der Blitz gerade reinschlägt. Aber ich meine, wenn du dir so ein rosa Tütü anziehst und vielleicht zum Schwanensee irgendwas tanzen oder so?
Also ich will das für mich nicht ausschließen, wenn ich
ehrlich bin. Ja, finde ich okay.
Aber sie spricht ja übrigens von der Viralflation.
Oh ja, Viralflation. Ja, man muss an alles Flation ranhängen. Ich habe mir gerade ein Video angeguckt in Amerika, die Trinkgeld Inflation heißt Tipflation.
Tipflation. Ich bin auch großer Fan von dem Subreddit Shrinkflation. Die Schrumpflation, die kennst du auch. Du kaufst die Prinzenrolle und da ist plötzlich ein Keks weniger drin.
Ach so, ja, ja, okay. Ja, genau. Das ist ja in Deutschland stark angesagt, glaube ich. Ja,
genau.
Wäre mal ein Fall für die EU. Ja.
Ja.
Okay.
Wenn sie denn mit den Cola-Deckeln fertig sind, dann.
Ja, stimmt.
Ich will da gar nicht so drüber schimpfen, weil übrigens, ich finde das irgendwie, alle regen sich da so drüber auf und das ist zu so einem Talking Point geworden, bei dem so gesamtgesellschaftlich alle in so ein EU-Gebäsche einstimmen, weil alle sagen, aber meine Cola-Flasche, ich will den Deckel abmachen. Ich habe da nicht so, muss ich mal hier mal sagen, nicht so krasse Emotionen, ehrlicherweise. Ich finde es nicht so schlimm.
Ich habe da positive Emotionen, ist doch wunderbar. Kleine Regelung, sollen jetzt bitte alle machen und nicht weiter drüber nachgedacht, neuer Standard gesetzt und unsere Kinder und Kindeskinder werden sich nicht mehr daran erinnern, dass es jemals anders gewesen sein könnte.
Das könnte so sein, ja. Und es liegen wirklich weniger Deckel überall rum. Also das muss man ja auch mal sagen.
Ist schon praktisch. Ja.
So. Da werde ich viel. Ihr könnt es ja mal gerne jetzt irgendwie bei Threads oder Blue Sky oder Mastodon oder in den Spotify-Kommentaren, könnt ihr ja mal eure Meinung zu den Cola-Flaschendeckeln platzieren.
Da kann man richtig Engagement.
Ich bin da mal gespannt drauf. Ich habe das Gefühl, da gibt es Emotionen zu. So, es gibt noch einen kleinen Lesetipp und zwar von Social Media Today. Die haben sich mal die Mühe gemacht und haben mal so ein paar Falschaussagen von Elon Musk oder wie ich es eigentlich gerne nennen würde, Lügen. Also sie schreiben hier misleading, aber es sind klare Lügen genommen und die mal so ein bisschen debunked. Also zum Beispiel sowas wie X sieht gerade eine Rekordnutzung. Und dann haben sie sich mal die Zahlen von ganz vielen verschiedenen Quellen angeguckt, also SimilarWeb, Apptopia, AppAnnie, Edison Research und vergleichen die alle und sagen, es gibt keine Hinweise darauf. Oder Elon has eliminated the bots. Also die Aussage, dass es zu viel weniger Bots auf X kommt, auch da, wir sind als Hakis sind wir nicht überrascht, dass die dass sie nicht weniger geworden sind. Aber hier ist das nochmal ganz schön veranschaulicht. Und wenn ihr mal einen Gesamtüberblick haben wollt, ein großartiger Text. Ich packe auch das mit in die Shownotes, diesen Text.
Ja, also, wunderbare Sache. Gut. Übrigens, ich bin neulich mal reingegangen. Ich habe ja auch Zugriff auf den Bildblock-Twitter-Account, also X-Account. Oh, ja. Und es ist ganz toll. Also das Bildblock wächst und wächst. Also wir gewinnen gerade auf X-Follower dazu. Leider haben die halt alle irgendwie dasselbe Profilbild und haben im Namen immer irgendeine Zahl drin. Und man kann da aber wirklich kilometerweit durchscrollen und es kommen immer nur dieselben grauen Eierköpfe mit den Zahlen dran. Also der hat, also dieses Bot-Problem hat der null im Griff, ne?
Also Eierköpfe habe ich lange nicht gehört.
Katastrophe.
Toll. So, dann hat Elon Musk angekündigt, dass in den nächsten Tagen Grok Open Source werden soll. Den Grok ist ja der Chatbot, der AI-Chatbot von xAI, und der soll jetzt im Gegensatz zu ChatGPT eine Open Source Software werden. Und da habe ich, also da habe ich direkt zwei Gedanken zu. Punkt 1 ist, ohne Trainingsdaten bringt uns das nichts, weil dann wissen wir nur, das ist halt eine Software, die halt antwortet.
Ja.
Okay, danke. Und das andere ist, das heißt, ist ein Post, den ich bei Threads gelesen habe, der lautet: Ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, dass Elon uns mal versprochen hat, den Twitter-Feed-Algorithmus Open Source freizugeben. Und auch das ist ja nicht wirklich passiert. Es gibt zwar auch da einen es gibt auch da Quelltexte und Code und so ein paar Hinweise, wie wenn da eine Falschschreibung im Tweet ist, dann wird der weniger stark ausgespielt. Aber auch das war nicht so richtig zufriedenstellend, ehrlicherweise.
Ja, also ich meine, der Mann, der lügt wie gedruckt, beziehungsweise er redet halt mal so, wie es ihm gerade gefällt. Und ich finde, es passt gut, er will sich bei diesen Nerds einschleimen und will immer so sagen, ich bin einer von euch. Und aber es stimmt ja alles gar nicht. Und ich weiß auch gar nicht genau, wie er damit jetzt, was da jetzt der Vorteil von wäre. Also wie du schon gesagt hast, wenn man das Datenmaterial, also da fluktuiert ja irgendwie so freies Datenmaterial, ne? Aber das ist 3 Jahre alt und ist ja nicht so umfangreich wie die neuen ChatGPT-Stände.
Mhm. Ja, und ja, also
wie er damit zurechtkommen will, keine Ahnung.
Gar nicht. Und ja. um nochmal so einen kleinen Einblick in Elon Musks Wesen zu bekommen, als hätte das nicht schon in den letzten Jahren hier auch gereicht, was wir hier gemacht haben, benennt X jetzt seine Abteilung von Trust and Safety, die relativ frisch gegründet wurde. Das war das Team, das früher schon mal existiert hat, bei dem Joel Roth der Vorsitzende war und auch der Kollege, der jetzt bei Blue Sky genau dieselbe Abteilung leitet. Und so ein bisschen geht es genau darum. Und zwar hat Blue Sky ja in den letzten Tagen angekündigt, da haben wir hier auch drüber berichtet, dass es dort jetzt ein neues Trust and Safety Team geben wird, und das wird von Aaron Rodericks geleitet. Der war früher bei Twitter und der wird dort eben jetzt bei Blue Sky sich um Trust and Safety kümmern. So, Trust and Safety wird jetzt bei X allerdings umbenannt in Safety und schreibt dazu selber: Vertrauen ist etwas, das man sich verdienen muss, und da wir ein völlig neues Unternehmen sind, ja, das schreibt er wirklich, mit völlig neuen Prioritäten benennen wir unser Team für Trust and Safety bewusst in Safety um. Unser Team bleibt unverzichtbar und unser Auftrag bla 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 bla.
Also so, ich muss ihn da ja mal loben an dieser Stelle. Ich finde es ja eigentlich gut, wenn man etwas streicht, was man nicht bringen kann. Also wenn man jetzt merkt, irgendwie man kann Trust, also Vertrauen, kann man nicht bringen, dann kann man sich natürlich nicht Trust and Safety nennen. Dann müsste man aber logischerweise das Safety auch wegnehmen, weil das kann er ja auch nicht liefern. Also ich würde vorschlagen, er nennt die Abteilung End.
Oder Team einfach nur.
Ist doch das, was denn übrig bleibt. Trust and Safety, da streichen wir Trust weg, da streichen wir Safety weg, End. Ja.
Aber wie billig das auch ist, also du hattest ja eben schon von Donald Trump gesprochen, der offenbar wegen persönlicher Probleme mit Mark Zuckerberg irgendwie jetzt einen politischen Beschluss, den er selber mal aufgebracht hat, irgendwie kippen möchte, oder vielleicht auch wegen Geld, aber das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und hier ist bei Elon Musk genau das Gleiche, dass er so einen Groll gegen seinen ehemaligen Mitarbeiter hat und gegen Blue Sky, die Konkurrent sind, dass er sich jetzt irgendwie, so auf eine Art darüber lustig macht, dass Blue Sky ein Trust and Safety Team hat und sagt, also wir sind ja auch ein neues Unternehmen, deswegen gibt es bei uns nicht. Was auch Bullshit ist, weil natürlich ist X kein neues Unternehmen, nur weil er das neu gekauft und umbenannt hat. Das ist alles von vorne bis hinten Grütze, und das macht mich da habe ich Emotionen.
Ja, das ist gut. Da bist du am Leben. Irgendwie, das ist gut, das ist gesund, Gavin.
Meinst du, Elon Musk macht es, dass ich mich noch
fühle? Ja, ja, der will, dass du dich fühlst irgendwie. Ja.
Ich habe noch eine kleine Meldung zum Schluss. Dann sind wir schon durch heute. Wir haben heute nicht so viel. Also wir haben nicht so viel einfach. Ist das okay, Lorenz? Dann musst du einfach nochmal wiederkommen.
Ach ja, das ist natürlich, wenn mir das die Möglichkeit eröffnet, dann bin ich sofort dabei.
Ich habe dich ja immer gerne hier. Also, es gibt Neues von Neil Patel. Über den haben wir letztes Mal auch schon gesprochen. Neil Patel ist so einer, der, Dennis hat sich so sehr darüber gefreut, weil Neil Patel einfach so unglaublich umfangreiche Analysen mit Social-Media-Daten anstellt, um daraus Schlüsse zu ziehen, die aber natürlich erstmal gar nichts aussagen. Also, wenn man sich 400.000 Postings anschaut und sagt, naja, die erfolgreichsten Reels waren irgendwo zwischen 11 und 17 Sekunden lang, wenn sie Vertrauen schaffen sollen. Das ist ja natürlich wild. Aber auch der hat jetzt wieder eine neue Zahl veröffentlicht. Und zwar hat er mit seinem Team 100.000 Fotos in Social Media analysiert, um herauszufinden, ob Fotos, die professionell aufgenommen wurden, anders bewertet werden von der Community als Fotos, die normal, wie er sagt, aufgenommen wurden. Also vermutlich hat das ein Fotograf gemacht oder eine Fotografin mit einer guten Kamera oder hast du das mit deinem iPhone gemacht mit einer auch sehr guten Kamera. Und das Ergebnis ist, dass sich hier herausgestellt hat, dass professionell aufgenommenen Fotos 20,8% weniger Likes hatten und 35% weniger Kommentare.
Das glaube ich sogar, ne?
Ja?
Weil wenn das zu gelackt ist, zu unpersönlich, zu steril, deswegen finde ich bei Podcasts auch diese Perfektionsbestrebungen von manchen, ne? Manche, die nehmen ja den ganzen Podcast neu auf, wenn es im Hintergrund mal geklingelt hat. Aber das sind ja genau die Punkte, die uns sympathisch machen. Diese
Authentizität.
Genau, ja.
Boah, jetzt kommt ein Callback, da erinnert sich niemand dran. Erinnerst du dich an die erste Staffel Deutschland sucht den Superstar?
Etwa mit Zlatko und...
Das war Big Brother, Mann.
Oh, Scheiße. Oh Gott, ich bringe alles durcheinander.
Auf jeden Fall hat er Judith teilgenommen. Ja. Judith ist dann irgendwann selber ausgestiegen wegen des Drucks. Übrigens aus dem gleichen Grund, warum der Flappy Bird Entwickler seine App aus dem Store genommen hat. Und Judith hat zu perfekt gesungen, sodass die Leute gesagt haben, sie ist irgendwie, sie ist so perfekt.
Ja,
und das hat nicht funktioniert.
Eine Maschine, ja.
Genau, ja. Und das, ich glaube, man muss Kanten haben. Und deswegen ist auch Haken dran, so hören Leute Haken dran, weil der Sound so nicht so gut ist, zum Beispiel.
Ja, genau. Und weil ich mich so oft verspreche oder nach den passenden Worten suche. Ja.
Genau. Oder weil Dennis hier eine Meldung von 2017 vorliest. Das wird ihn freuen, wenn er das hört. Ja. So, Neil Patel schreibt übrigens noch, die einzige Ausnahme, die professionelle Fotos erfolgreicher gemacht haben als normale, sind besondere Fotos wie Verlobungsfotos, Hochzeitsfotos oder Fotos, die das Geschlecht eines Babys verraten.
Ach Gott, diese Gender-Reveal-Sachen, oh Gott, da kriege ich gleich einen Schreianfall, aber das verlegen wir auf die nächste Ausgabe.
Ja, beim nächsten Mal Schreianfall mit Lorenz Mayer, so heißt die Folge heute. Ich freue mich. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen...
Ich bedanke mich. Und ich greife jetzt mal ein hier irgendwie, weil du bist immer viel zu vornehm. Irgendwie, Leute, geht auf Steady und abonniert das. Gavin ist immer viel zu vornehm, der erzählt was von Discord und kleidet alles in Konjunktive. Geht zu Steady und abonniert das. Er steckt da eine Riesenarbeit rein und ein Geld, alleine das Honorar für mich, das ist... Also geht zu Steady und abonniert das. So, ich sag's nur im Guten.
Vielen lieben Dank, das ist sehr nett. Und unterstützt Lorenz Mayer, kauft seine Bücher, besucht seine Websites, hört seine Radiokolumne. Was machst du noch? Alles, ne?
Genau, richtig alles. Ja, genau, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht erreichen.
Ich weiß.
Genau, dann muss ich das jetzt alles wiederholen, weil das soll ja bei den Leuten hängen bleiben, dass sie zu Steady gehen. So, also tschüss, schönen Abend noch. Hat mich gefreut. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald wieder. Tschüss.